Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Ein etwas schwieriger Satz, aber das ist der Wochenvers für die kommende Woche, der in Kolosser 1, Vers 12 steht. Und ich lese den Satz gerade nochmal vor. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, den wir ja im Namen unseres Gottes feiern wollen. Und ja, ich habe das für mich mal versucht, so ein bisschen zu übersetzen, was in diesem Satz steht. Also mit Freuden Dank sagen, das kann man sich vorstellen. Danach ist einem vielleicht nicht immer, aber vielleicht dient ja der Gottesdienst dazu, dass uns ja zum Freuen und zum Danken zumute wird. Und ja, wir sind tüchtig gemacht. Also Gott hat uns befähigt, am Erbteil teilzunehmen, also teilhaben am Leben, so habe ich das für mich mal übersetzt. Und das finde ich einen guten Start für diesen Gottesdienst. Gott möchte, dass wir leben, Gott möchte, dass wir teilhaben am Leben. Und ich hoffe, dass dieser Gottesdienst uns das auch, diese Perspektive öffnet und wir Teilhaber werden am Leben. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir hier zusammen sind, dass wir Gottesdienst feiern können, weil wir an dich glauben und weil das möglich ist, dass wir Gemeinde hier sind. Und ich danke dir, dass du ein Liebhaber des Lebens bist und dass du uns lieb hast und uns an deinem Leben oder an dem Leben mit dir teilhaben lassen willst. Ich danke dir, dass wir ja von dir wertgeachtet sind, wertgeschätzt sind. Und ich möchte dich bitten, dass wir das in diesem Gottesdienst auch neu begreifen, dass wir einen Teil haben an deinem Leben. Danke, dass du hier bist und dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern können. Amen. Ja, und zum Danken gehört Singen und das wollen wir jetzt auch tun. Wir singen gemeinsam, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Thank you.
Ja, alle Kinder, die in die Schule gehen, die hatten in der letzten Woche Ferien und die haben die Zeit gut genutzt, glaube ich. Jedenfalls weiß ich das zum Teil. Ihr habt euch nämlich hier in der Gemeinde getroffen an 3 Tagen. Ich weiß gar nicht, was ihr so alles gemacht habt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ihr eine gute Zeit miteinander hattet und viel Spaß zusammen. Und ihr wollt uns jetzt ein Lied vorsingen, was ihr da gelernt habt. Jedenfalls hat die Antje mir das erzählt. Und ich glaube, dann könnt ihr mal nach vorne kommen, dann könnt ihr am besten singen.
Mittwoch, Donnerstag, Freitag wurde hier rumgetobt, rumgemalt, rumgegessen und vieles andere mehr. Und getanzt und gesungen. Und ihr habt viel getanzt, habe ich gesehen. Das war sehr beeindruckend. Ferienprogramm. Nicht was ganz Selbstverständliches in einer so kleinen Gemeinde wie Bethania. Aber wir haben mittlerweile so viel Potenzial, das nachwächst, dass es jetzt schon Freude macht, an die Jugendgruppe in 5 Jahren zu denken. Ich melde mich jetzt schon mal als Mitarbeiter an. Aber eine Mitarbeiterin hat sich besonders engagiert in diesen letzten Tagen. Und das Ganze in besonderer Weise auch seit 2003. Vormals hatte Jutta die Leitung der Kinderarbeit und hat dann ob der Zwillinge mit Nummer 3 und 4 dann doch die Entscheidung getroffen, die Leitung abzugeben. Und Antje war bereit, diese Aufgabe zu übernehmen. Antje hat das jetzt über ungefähr 4 Jahre gemacht, 5 Jahre, und hast jetzt die Leitung abgegeben. Aber nochmal mit einem doppelt Ausklang, nämlich auch wirklich nochmal mit diesen Ferientagen einfach gezeigt, dass du für die Kinder da bist. Als Person, die einfach an der Stelle Freude hat und mit den Kindern viel gemacht hat und erlebt hat. Als kleines Dankeschön gibt es ein kleines Präsent. Du hast jetzt wieder so manchen Abend vielleicht frei, den du voller Langeweile erleben wirst, wenn du nicht mehr die Leitung übernimmst. Und da dachten wir, vielleicht können diese beiden Freunde dir einmal helfen. Aber vielleicht kommst du dafür auch einmal nach vorne, dass ich dir überreichen kann und ein Dankeschön sagen kann. Das ist ja die männliche Art, es zum Ausdruck zu bringen. Ne? Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Antje liebt es, im Rampenlicht zu stehen. Das ist überhaupt nicht dein Job, das liebst du gar nicht. Vielen, vielen Dank. Und es gibt noch einen kleinen Gruß, einen etwas eher weiblichen Gruß und Art des Dankeschöns.
Dankeschön, dass du auch deine drei Urlaubstage hier so ohne weiteres investiert
hast. Sehr gerne. Viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und Kinder, wie war's für euch? Kinder, wie war's für euch? Wollt ihr das wieder machen?
Ja.
Ja? Also hoffen wir mal auf Herbstferien 2009, dass sich sowas wiederholt. Vielen Dank.
Ja, und damit ist auch die Zeit, die wir zusammen als Erwachsene und Kinder hier verbringen, zu Ende. Und ihr Kinder könnt jetzt in die Kinderstunde gehen. Auch die, die noch nicht zur Schule gehen. Ja, das Lied, was wir gerade gesungen haben oder was die Kinder uns vorgesungen haben, das hat eigentlich schon ganz gut gepasst. Da ging es ja vor allem um Jesus und um den soll es heute auch gehen. Ich meine, abgesehen davon, dass es eigentlich immer um Jesus geht im Gottesdienst oder im Leben von uns Christen. Eigentlich ist für mich die Frage nochmal mehr, wer ist eigentlich Gott? Gott ist, glaube ich, oder das ist mit so die schwierigste Frage, die es gibt. Die Frage nach Gott und wie ist Gott? Und Jesus wird als Ebenbild Gottes beschrieben. Ja, also Jesus soll so sein wie Gott. Und durch Jesus wird Gott uns nahegebracht. Durch Jesus können wir Gott besser verstehen. Er wird konkreter, er wird lebendiger. Und Jesus ist ja nun immerhin Mensch gewesen, also auch so wie wir. Ja, dadurch ist er eine gute Brücke gewesen. Das ist natürlich für uns heute etwas schwierig, weil Jesus vor langer Zeit gelebt hat, also ihn nicht persönlich kennengelernt haben als Mensch. Aber durch Bibel und durch andere Menschen kommt Jesus uns doch ganz nahe. Ja, man kann sagen, Jesus als Ebenbild Gottes, er ist also ganz der Vater. Das sagt man ja, wenn ein Kind seinem Vater total ähnlich ist, dann sagt man, ach ja, ganz der Vater, der ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten oder ganz die Mutter, die benimmt sich genauso wie ihre Mutter oder der Junge hat genau die gleichen Verhaltensweisen. Dann sagt man, ganz der Vater, ganz die Mutter. Und damit sagt man ja eigentlich, an der Stelle ist jemand eigentlich ganz genauso. Und so ist Jesus auch Ebenbild Gottes. Ja, darum soll es in dem Predigttext auch heute gehen. Und der Predigttext steht auch in Kolosser, so wie der Eingangsvers, den ich vorhin vorgelesen habe. Und auch der Text, finde ich, ist relativ schwierig, weil er sehr viel zum Ausdruck bringt, sehr viel in wenigen Zeilen ausdrückt. Aber ja, ein interessanter Text, wo es darum geht, wie Jesus eigentlich ist. Und bevor wir die Predigt hören, singen wir gemeinsam, das passt auch zu dem Lied, was wir von den Kindern gehört haben, ein älteres Lied. Welch ein Freund ist unser Jesus?
Thank you.
Bevor es jetzt um den Text aus dem Kolosserbrief gehen wird, noch einige aktuelle Informationen zu Halloween. Das war ja nun wieder soweit, 31. Oktober. Und es ist für viele immer noch auch eine Verunsicherung, was man eigentlich von Halloween zu halten hat oder nicht. Ob das nun eine Sache ist, die man auch als Christen unterstützen sollte, darf oder nicht. Und deswegen einfach drei kurze vielleicht Sätze zu diesem Stichwort Halloween. Erstens, Halloween ist ein christliches Fest. Es stammt aus Irland und ist ein Fest, das von Kindern gefeiert wurde am Vorabend des Allerheiligen. Der Allerheiligen Feiertag, 1. November, an den der Toten gedacht wird in der katholischen Kirche, wurde in Irland am Vorabend gefeiert von Kindern. Da haben sich irgendwelche Traditionen gemischt, von denen man nicht so genau weiß, welches die Wurzeln sind. Aber auch diese Tradition mit dann irgendwelchen Gruselgeschichten oder Totengeschichten, also dann durch die Straßen zu gehen, war irgendetwas an Sitte des Landes mit den damaligen Feierlichkeiten, die es also auch vor der Christenheit gab, aber gemischt mit der ganz klaren Idee aller Heiligen. Und Halloween selber ist auch verballhornt aus der irischen Grundform aller Heiligen. Also von in diesem Sinne ein durch und durch christliches Fest. Gleichzeitig die Frage, also warum es das bei uns in der Vergangenheit nicht gegeben hat, lässt sich auch relativ einfach beantworten. Die Iren haben es beim Auswandern mit in die USA genommen. Dort wird es seit langem ganz selbstverständlich gefeiert. In den deutschen Gebieten ist es relativ unbekannt gewesen, bis zum ersten Golfkrieg 1991. Dort hatte nämlich die deutsche Industrie für Karneval und Fasching ein Riesenproblem, dass nämlich ganz viele der Karnevals- und Faschingsveranstaltungen abgesagt wurden, wegen des ersten Golfkrieges und der drohenden Angst, auch was da kommen würde, fand man das allerortens unpassend. Und die ganzen Fabriken, die ganzen Firmen hatten riesengroße Lagerbestände und waren verzweifelt. So gab es dann eine kleine Gruppe, die überlegte, wie man das machen könnte. Und tatsächlich gelang es mit einer großen Werbekampagne, eine ähnliche Veranstaltung zu bewerben, nämlich Halloween am 31. Oktober und die Lagerbestände tatsächlich damit auch an den Mann und an die Frau zu bekommen. Die Kompatibilität von Fasching, auch übrigens einem christlichen Fest, und Halloween war groß genug, sodass dann also auch die Überschüsse und die Lagerbestände ausverkauft werden konnten. Es ist also ein ganz und gar weltlich kommerzieller Grund, warum dieses Fest so sehr auf einmal unter uns lebt. Ich persönlich halte den Weg aber für relativ unumkehrbar. Alleine der Reiz für Kinder, durch die Gegend zu ziehen und mit einem vollen Hut voller Süßigkeiten zurückzukommen, wird eine Wirkung haben, das werden wir nicht mehr ändern können. Also ich habe es bei unserem Sohn am 31. erlebt, ich war begeistert. Er war begeistert. Ich war begeistert, wie begeistert er war. Aber ich denke, es wäre gut, wenn wir diesen christlichen Hintergrund wieder auch bedenken und erkennen und einfach sehen, dass der da ist und uns nicht zu viel Sorgen machen, sondern den Kindern umso mehr erzählen, dass es tatsächlich eine gute Tradition gibt, aus der das kommt. Und wenn am Vorabend für die Kinder noch was Gutes abfällt, so mögen wir es dann segnend begleiten können. Das als kurze Info, weil da einfach viel Verunsicherung zu spüren und zu hören war, auch in der Gemeinde, dass ihr also mal ein paar Infos mehr habt. Predigtext. Kolosserbrief. Ein schwerer Text, könnte man sagen, ein schöner Text. Ein Text, der interessanterweise fast überhaupt nicht bepredigt wird, obwohl er zu den Großen gehört. Und gerade dieser Text aus dem ersten Kapitel, die Verse 15 bis 20, als sogenannter Kolosser-Hymnus bekannt geworden sind. Und die Ausleger nicht müde werden zu sagen, wie bedeutsam diese Verse wären. Vorweg darf ich auch schon mal sagen, dass es der gute Herr de Boer ist, der für die Wuppertaler Studienbibel in den 70er Jahren einen interessanten Satz geschrieben hat, nämlich dass es faszinierend ist, wie nach 1900 Jahren diese Verse in der ganzen Welt gelesen werden und jetzt Originalzitat, ob von den Chinesen im fernen China oder den Negern in Afrika, überall tauchen diese Verse immer wieder neu auf. Ich fand das sehr beeindruckend, dass ich diese Sprache las von Werner de Boer aus den 70ern. Aber was er damit zum Ausdruck bringen wollte ist, und das ist tatsächlich so, wir haben es heute mit Versen zu tun, die über mehr als 1900 Jahre Geschichte immer noch bedeutsam sind. Wobei ich nicht klären konnte, warum sie einerseits so bedeutsam sein sollen und auf der anderen Seite nicht bepredigt werden. Für mich ist es selber auch Premiere, nach 18 Jahren als Pastor, erste Mal 1. Kolosser, die Kapitel 1, Verse 15 bis 20. Ich lese diese Verse aus dem ersten Kolosserbrief. Und er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm ist alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, erschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Hoheiten oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Und er ist vor allem und alles hat in ihm seinen Bestand. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Kirche. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn in ihm beschloss er, Gott die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er durch sein Kreuzesblut Frieden stiftete, durch ihn zu versöhnen, sei es was auf Erden, sei es was in den Himmeln ist. Das, also der Predigtext, den Mirjam auserwählt hat. Auch kein Perikopentext, also kein Text, über den heute in ganz Deutschland gepredigt wird, sondern vermutlich alleinig in Bethanien. 5 Verse eines Briefes, der relativ unbekannt ist. Der Kolosserbrief ist zwar im Neuen Testament mit 4 Kapiteln zu finden, wird aber tatsächlich insgesamt gesehen auch wenig bepredigt. Das Thema, das hier im Hintergrund ist, taucht in vielen neutestamentlichen Briefen auf. Paulus, der diese Gemeinde nicht gegründet hat, erfährt, entweder ist er selber in Ephesus oder in Rom, dass in dieser Gegend um Kolosse es viele Probleme gibt. Eine ganze Reihe von christlichen Gemeinden wurden hier im ersten Jahrhundert gegründet, aber sie haben auch Probleme. Auf der einen Seite mit jüdischen Traditionen, die in die Gemeinden hineinreichen, als auch mit neugnostischen Traditionen, die in der Gemeinde publik werden. Es ist eine ganz merkwürdige Mischung, die hier zu finden ist. Eine Gemeindesituation, in der es Menschen gibt, die sagen, die Beobachtung der Weltelemente sei ganz wichtig und darauf zu achten, welche Engel in den Weltelementen zu erkennen sind und was sie sagen. Es gibt Menschen in der Gemeinde, die sagen, die Feste des Judentums und die festabfolgende im Jahresverlauf seien für die Christen absolut wichtig und existenziell und da dürfte man nicht darauf verzichten. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten in der Gemeinde, die sagen, dass man doch die Jungen beschneiden sollte in der ersten Woche, dass man doch auf das Fleisch von bestimmten Tieren komplett verzichten sollte und auch eine ganze Reihe von Sexualgeboten und Verboten tauchen in dieser Gemeinde wieder auf. Das auf der einen Seite. Also Traditionen, die wir aus dem jüdischen Kontext kommen, aus einer neu erwachten, sehr frommen Richtung des Judentums, die auch in der Gemeinde Einzug gehalten hat. Und auf der anderen Seite das, was wir in den letzten Sonntagen mehrfach hatten, nämlich die Erfahrung der Gnosis und der Neugnosis, die gleichzeitig auch als ein Teil mit in die Gemeinde hineinschwappt. Das heißt also Menschen, die sagen, es gibt eine Art inneren Funken in uns, der entfaltet werden muss und den können wir nur dadurch entfalten, dass wir vergeistigen, dass wir bestimmte Erkenntnisse gewinnen und praktisch durch die Erkenntnisentwicklung mehr und mehr uns Gott entgegenheben und alles Fleischliche, Irdische ist letztlich egal, macht damit, was ihr wollt, habt auch viel Spaß mit euch und euren Körpern, denn all das zählt doch überhaupt nicht. Diese ganz kuriose Mischung findet sich also hier in dieser Gegend in Kleinasien, in der Stadt Kolossee und in anderen Städten. Und darauf reagiert Paulus. Ein kleiner Hinweis sei erlaubt, ein sehr schweres Erdbeben tobt gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Gleichzeitig eine große Judenverfolgung und die ganze Gegend um Kolossee wird im zweiten Jahrhundert nach Christus aufgegeben als Stadt, als Handelsstadt in diesem Tal des Mäanders, weil einfach dort keine Zukunft mehr zu erwarten war. Auch die Gemeinde verschwindet dort im zweiten Jahrhundert. Aber hier sind wir im ersten Jahrhundert nach Christus und Paulus reagiert. Einige sehr interessante Impulse können wir aus diesem Text aufnehmen, die uns helfen können, bei ähnlichen Problemen zu sehen, wie wir verfahren. Eines der interessantesten ist allein die Art und Weise, wie Paulus auf die Probleme in der Gemeinde eingeht. Nämlich gar nicht. Wenn man den Kolosserbrief durchliest und sich fragt, was ist denn eigentlich das Problem in der Gemeinde? Ich habe es ja gerade eben beschrieben. Dann wird man feststellen, dass er so explizit, wie ich es hier gerade gemacht habe, die Probleme nicht benannt hat. Paulus erwähnt nicht Punkt für Punkt, was in der Gemeinde schiefläuft und wo die Schieflage geistlich zu finden ist, sondern Paulus ergeht sich in ganz kurzen Andeutungen, die dann erst in der Ausformung der Geschichte des Kolosserbriefes die Leute dazu gebracht haben, darüber nachzudenken und zu recherchieren, was war denn damals das Problem? Und auch dann des Problems habhaft zu werden. Aber Paulus macht etwas, was in der Beratungsarbeit des 20. Jahrhunderts wieder neu entdeckt wurde, was in der Pädagogik des 20. 21. Jahrhunderts wieder neu entdeckt wurde. Paulus arbeitet nämlich überhaupt nicht problemorientiert, sondern ressourcen- und lösungsorientiert. Ganz entscheidender Punkt, auch wenn man dieses Thema sich anguckt, ein ganz entscheidender Punkt, wo es sofort gelingt, auch einen Transfer ins Hier und Jetzt zu erzielen. Denn wir sind an der Stelle oft geneigt, wenn wir Probleme haben, auch in der Gemeindearbeit, sehr problemorientiert zu arbeiten. Und durch diese Problemorientierung aber das Problem auch eventuell so groß werden zu lassen, dass die positiven Aspekte, die zur Gemeinde gehören, das Ziel, das wir anstreben, eventuell aus dem Blick verloren geht. Ich finde es an der Stelle auch sehr spannend, über diese Frage nachzudenken. Bei all dem Unglück, was wir haben und auch erleben mit der Frage der Finanzierung eines Hauses und Grundstückes Waldstraße 32. Darüber nachzudenken, ob es zum Beispiel an dieser Stelle dazu führen kann, dass wenn wir zu sehr auf das Problem gucken, wir die Lösung und das Ziel eventuell aus den Augen verlieren. Übrigens nur als Hinweis, Paulus, damals wie heute, heißt es ja nicht, ein Problem nicht in die Mitte zu stellen, dass das Problem weggeredet wird. Überhaupt nicht. Aber wir selber müssen auch darauf achten, was passieren kann, wenn wir wirklich immer wieder auf das Problem hinweisen und damit das Problem eventuell auch manifestieren, erst richtig groß und stark machen. Und eventuell tatsächlich die Lösung gar nicht mehr genug Raum hat oder das Ziel, das wir anstreben, gar nicht mehr genug Kräfte und Perspektiven in uns auch dann wach machen kann. Für mich ein aktuelles, konkretes Beispiel hatte ich erlebt vor vielen Jahren, als es um das Thema Dämonen und Teufel ging. Ich hatte eine Jugendstunde vorzubereiten zu dem Thema und ich habe dann wirklich wochenlang mich vorbereitet. Und als ich damit fertig war und dann eine Jugendstunde gehalten hatte, war ich auch fertig. Ich sah überall nur noch Teufel und Dämonen. Ich brauchte Monate, um meine Perspektive wieder klar zu bekommen und anders zu bekommen. Und ich fand das ganz spannend, weil es kann uns oft so ergehen, selbst in Gemeinden, dass wir gegebenenfalls gar nicht mal merken, dass wir so sehr auf den Problemen unseren Fokus haben, dass wir die Ziele und die Lösungen aus dem Blick verlieren. Und an dieser Stelle lehrt mich dieser Text aus dem Kolosserbrief, eines ganz klar zu sehen. Wenn man ein Problem wahrnimmt und beschreibt, ist es ebenso wichtig zu sehen, was ist das Ziel? Wo wollen wir hin? Und was Paulus als genannter Schreiber des Kolosserbriefes ganz deutlich macht, ist, dass er Christus benennt. So lerne ich als erstes, wenn wir ein Problem haben, wenn wir eine Irrlehre haben, wenn wir eine Haltung in der Gemeinde haben, von der wir auch den Eindruck gewinnen, dass es nicht gut für uns ist, dann konzentriere ich mich nicht auf das Problem. Ich konzentriere mich auf Jesus Christus und auf die Lehre dieses Jesus. Und das Wichtige aber auch, deutlich dann zu benennen, dass Paulus einer Geschichte komplett wehrt, einer Geschichte, die sich immer wieder ereignet, nämlich dass Menschen gerne die Botschaft und die Christologie dieses Jesus Christus gerne verbinden mit irgendetwas anderem. Das heißt, dass es in vielen Gemeinden durch alle Jahrhunderte immer dann hieß, Jesus Christus und. Und es gab immer noch etwas Neues, was mit hineingekommen ist über die Jahrhunderte, wo dann auch aktuelle Trends und vielleicht auch Traditionen damit eingebaut wurden. Und Paulus bereits hier sehr deutlich macht, die Mitte ist und bleibt Jesus Christus. Nicht Jesus Christus und. Und das wird in 5 Versen von ihm sehr plastisch auch bebildert. Bebildert, sage ich, behaupte ich. Das stimmt aber nicht ganz, denn wir werden, das sagen die Ausleger, wir werden in diesen Versen ein Lied der ersten Kirche wiederfinden. Die meisten der Ausleger dieses Textes sagen, es gibt hinter diesen Versen eine Tradition und auch eine Lyrik, die sich deutlich auch im Griechischen festmachen lässt, die sehr stark darauf hinweist, dass es eine Art Lied der ersten Gemeinde gewesen sein wird, das Paulus hier zitiert. Was übrigens eine sehr schöne Geschichte ist. Ne? Bei manchen Problemen in einer Gemeindesituation kann es sehr hilfreich sein, in einer bestimmten festgefahrenen Gemeindestunde eventuell einfach mal ein Lied zu singen. Ich habe das erlebt als junger Pastor 1990 in der Brüdergemeinde Hamburg-Eilbeck. Da ging es um die Frage, ob die Frauen in der sogenannten ersten Stunde Lieder vorschlagen dürfen. kann man sich heute nicht vorstellen, ne? Aber in Brüdergemeinden war es ein Thema. Das heißt, in der ersten Stunde gab es keine Leitung. Das war praktisch, die Gemeinde kam zusammen um 9 und keiner war vorbereitet in dem Sinn, dass er jetzt die Leitung übernahm, sondern alle waren vorbereitet und brachten etwas ein. Und in der Brüdergemeinde war es bis dahin absolut tabu, dass Frauen ein Lied vorgeschlagen haben, das gesungen wurde. Sie mussten es, wenn morgens nochmal ihren Männern stecken, schlag mal dann das Lied vor. Und da war nun die Revolte, ob denn nicht die Frauen auch Lieder vorschlagen dürften. Zwei altgediente Familien drohten mit sofortigem Ausstieg aus der Gemeinde, wenn das Einzug halten würde. Denn das wäre ja gegen die Worte aus dem Korintherbrief, das Weib aber schweige in der Gemeinde. Das war also unumkehrbar. Und in einer Gemeindestunde war es eine ganz hitzige Diskussion, die es gegeben hatte, über eine Stunde. Und es gab kein Voran, kein Zurück und die Situation war fest. Und dann stand der von mir so geliebte Gemeindeleiter Richard Kaltenbach auf und stimmte Standardpede das Lied Herr Jesus Grundstein der Gemeinde an. Und die Gemeinde sang dieses Lied komplett durch. Und dann sagt er noch, und jetzt lasst uns beten und dann beenden wir die Gemeindestunde. Fantastisch. Und ich saß da, ich dachte auch, wie kann es in der Situation weitergehen? Aber sie sangen ein Lied. Und das Schöne war Herr Jesus Grundstein der Gemeinde. Das heißt, er hatte wirklich in diesem einen Lied deutlich gemacht, egal wo wir uns streiten, der Grundstein ist und bleibt der gleiche. Das ist Jesus Christus. Und mit diesem Lied, das gemeinsam gesungen würde, fand die Gemeinde wieder einen Kontext und das Thema konnte ruhen. Und wurde ein Jahr später sehr viel friedlicher dann auch zu einem Ende gebracht. Und es ging. Es war gut. Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde. Und Paulus zitiert anscheinend ein Lied. Und er weist auch genau auf diesen Jesus hin. Jesus Christus. Und in diesen wenigen Versen bringt er den Blick weg von den Schwierigkeiten und Problemen der Gemeinde hin zu dem, was Jesus Christus für diese Gemeinde sein muss, sein kann und sein soll. Bilder, bebildert habe ich gesagt. Weil wenn ich diese Verse angucke, kommt es mir fast vor wie ein theologisches Fotoalbum. Mit wenigen Sätzen werden ganz gewichtige Themen vorgestellt, bei denen wir mit Sicherheit sofort auch Bilder vor unseren Augen erleben werden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. In Klammern merken wir bei diesen Versen die Ähnlichkeit zu dem Römerbrief Kapitel 8. Weder Hohes noch Tiefes, weder Mächte noch Gewalten. Da merkt man, dass auch Paulus beim Schreiben bestimmte Lieder im Hintergrund hat, die er einfach kennt, mit denen er in der Gemeinde gelebt hat. Wo er immer wieder auch Anklänge dann bei solchen Versen bringt. Klammer zu. Und er, Christus, ist vor allem und es besteht alles in ihm. Absatz, neues Thema. Und er ist das Haupt der Gemeinde, nämlich, Entschuldigung, das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Absatz, neues Thema. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Und selbst wenn ich diese letzten zwei Verse heute lese in Deutsch, merke ich, das lädt ein, dass das gesungen wird, sondern an der Stelle ins Singen auch kommt. Bilder. Es ist mit Sicherheit eine große Kraft, die von Bildern ausgeht. Und die Bilder, die hier auch vor unserem Auge entstehen, sind vermutlich relativ groß und kräftig, wenn wir uns mit diesem Text länger beschäftigen. Ein solcher 5-Verse-Text würde reichen für eine Einkehrwoche, eine ganze Woche. Hätte ich keine Not, sehr schnell auch Ideen zu haben und Bilder vor meinem inneren Auge, wie man eine Woche lang sich mit nichts anderem beschäftigt als diesen 5 Versen. Und wir mit Sicherheit erleben würden, dass sehr machtvolle, kraftvolle Bilder und Gedanken in einer solchen Woche auf uns wirken würde. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Mit diesem Stichwort Ebenbild und drei anderen Stichwörtern möchte ich kleine Tiefenbohrungen machen, die deutlich machen können, was ein solcher Text auslösen kann. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Für jeden, der aus der griechischen Kultur kommt, schwingt da etwas mit, was man kennt, nämlich das Eikon. Das Eikon, das war ein Begriff, der ist fest im Griechischen und der bezeichnet unter anderem auch die Götterbilder. Nein, die bezeichnet er nämlich nicht, denn das sind die Eidolons. Da kommt jetzt gerade jemand, den ich gar nicht kenne, in die Gemeinde. Vielleicht kann mal einer gucken. Alles klar, gut, wunderbar. Also das Wort Ebenbild, da steht das Wort Eikon. Und zu unterscheiden von dem Wort Eidolon. Und das Wort Eidolon findet sich im Griechischen als Götzenbild. Das heißt, wo immer also Menschen sich ein Götzenbild gemacht haben, wurde konsequent das Wort Eidolon benutzt. Und das Wort Eikon, das war, wenn etwas eine Ebenbildlichkeit hat, wo etwas abgebildet wird, was aber weitergeht und tiefer geht. Das Wort Eikon zum Beispiel bezeichnete auch die römischen die römischen Kaiserbilder. Es war ganz gewöhnlich, dass im gesamten Kaiserreich in den großen Städten Kaiserbilder aufgestellt wurden und damit deutlich signalisierten, dass dies der Herrschaftsbereich dieses Kaisers ist. Und irgendwann fingen die Kaiser an, diese Ebenbilder auch anbeten zu lassen. Und so wurden aus den Eikons Eidolons. Und mit diesem Wechsel war dann auch für die Christen Feierabend. Und im 2. Jahrhundert haben die Christen auch gesagt, mit dem Eikon können wir leben. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber mit dem Eidolon, mit dem Bild, das angebetet wird, damit können wir nicht leben. Und genau mit dieser Veränderung einiger Größen wahnsinnig gewordenen Kaiser des Römischen Reiches fing die große Christenverfolgung im 2. Jahrhundert an. Das Eikon ist aber auch vom Griechischen ein ganz wichtiger Begriff. Weil für den, der das Wort hört, klar ist, das Bild bildet nicht die Wirklichkeit ab. Das Bild steht für etwas. Das Bild ist nicht Wirklichkeit, sondern in dem Bild ist etwas zu finden dahinter, was wirklich ist, aber nicht in dem Bild wirklich ist. Verstanden? Ja. Anders ausgedrückt, etwas in unserer Tradition ist verloren gegangen, was die Ostkirche bewahrt hat. Was schade ist, dass wir es verloren haben. Nämlich die Ikonen. Die Ikonen haben für die Ostkirche eine ganz wichtige Bedeutung. Die Ikonen, übrigens als ganz wichtiger Hinweis, werden nicht angebetet. Das ist ein Fehler, den wir oft in unserer Tradition haben, dass wir denken, das sind so auch so eine Art Götzenbilder, die beten doch die Ikonen an. Und die Antwort heißt nein. Weil in der ganzen Tradition der Ikonenbilder, die alle übrigens zweidimensional sind, das gehört zu den Ikonenbildern absolut wichtig dazu, keine Ikone wird dreidimensional gestaltet, sondern ganz bewusst ganz flach gehalten, zweidimensional, um damit schon zum Ausdruck zu bringen, es ist wie ein Spiegel, in den ich hineingucke und etwas anderes erkenne. Für den, der aus der orthodoxen Tradition kommt, ist klar, dass ich in diesen Ikonen hindurchgucke und sie mich daran erinnern, dass es eine Wirklichkeit gibt hinter meiner Wirklichkeit. Eine Wirklichkeit, die ich nicht erkennen kann. Und für jemanden, der aus dieser Kultur kommt, ist das immer auch ein Stück Demutsbekundung, daran zu denken, dass das, was wir für wirklich erachten, überhaupt nichts von Wirklichkeit hat, sondern dass es hinter dem, was wir als wirklich meinen wahrzunehmen, noch Ebenen gibt, die selbstverständlich da sind und zu denen wir eventuell keinen Zugang haben. Und so ist das Anbeten der Ikone auch der Hinweis, dass es hinter meiner Welt, so wie ich sie wahrnehme, noch eine größere Welt gibt, an der ich Anteil haben kann, in die ich hineingucken kann, durch die Ikone hindurch. Das ist eine Art von Denken, von der ich mir wünschte, wir würden wieder dahin kommen. Weil wir oft auch in der Theologie, in der wir leben, unserer Kirche, unserer Tradition, der Westkirche, meinen, wir haben die Wirklichkeit erfasst. Weil wir ganz oft meinen, wir wissen, wie wir Dinge beschreiben können. Weil wir sogar auch klaren, strukturierten Gemeindesituationen erleben, dass es auch theologische Richtungen gibt, wo Leute sagen, wir haben die Wahrheit, wir haben die Weisheit, wir wissen, wie es funktioniert. Und es auch so gepredigt und verkündigt wird mit scheinbarer Vollmacht. Und jemand, der aus der Ostkirchentradition kommt, würde vermutlich sehr, sehr schnell sagen, Leute, da habt ihr was ganz und gar missverstanden. Habt ihr denn nie über das Eikon nachgedacht? Dass ihr gar nicht die Wirklichkeit kennt. Dass ihr ein Bild habt, so wie andere Bilder haben, aber dass hinter euren Bildern noch ganz andere Bilder sein können und Wirklichkeiten. So klingt es für jeden, der Griechisch kann, der damaligen Zeit, selbstverständlich an, mit diesem einen Wort. Er ist das Eikon des unsichtbaren Gottes. Und dann ein zweiter Begriff, der vor allem sich auch an die jüdische Kultur wendet, aber auch im Griechischen verstanden wird. Und er ist der Erstgeborene. Für uns hat der Erstgeborene keine große Bedeutung mehr. Es sei denn, man wohnt auf dem Land und hat einen Bauernhof. Weil da ist es nach wie vor in vielen Gegenden Deutschlands so, der Erstgeborene kriegt den Hof. Und selbst wenn er das Schlechtere ist, selbst wenn es danach noch zwei oder drei Jungs gibt, die wirklich viel bessere Bauern wären, der Erstgeborene ist Erstgeborene und damit basta. Das war über Jahrhunderte, ja über Jahrtausende selbstverständliche Tradition. Der Erstgeborene kriegt alles und die anderen nichts. Alles gehört dem Erstgeborenen. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und damit ist auch klar, alles, aber auch alles gehört ihm. Und damit ist auch etwas klar, was wir gerne vergessen, dass nämlich dieser Text deutlich macht, Jesus Christus ist unser Bruder. Mag er neudeutsch primus inter pares sein, erster unter Gleichen, ist er dennoch Bruder. Wenn er der Erstgeborene der Schöpfung ist, wird damit auch deutlich zum Ausdruck gebracht, es gibt nur eine Hierarchieebene unter uns in dieser Welt. Es gibt nicht Herren und Untergebene, sondern wir sind alle, allesamt Schwestern und Brüdern. Wir sind ja in einer auch Lebenswirklichkeit, in der das, der Begriff Schwester oder Bruder unter uns nicht praktiziert wird. Und in den meisten Gemeinden stirbt er aus. Und wir haben auch an der Stelle, glaube ich, keine Schwierigkeiten damit, wenn das so wäre. Aber die Idee dahinter, die darf nicht sterben. Dass es nämlich wirklich keine Hierarchieebenen gibt. Selbst mit Christus nicht. Selbst wenn wir ihn Herr nennen, ist und bleibt er unser Bruder, so wie wir Brüdern und Schwestern sind. Was ich toll finde, die Herrenhuter Gemeinden haben an dieser Stelle auch einen Begriff geprägt, der ganz bewusst ist, nämlich dass sie immer von der Gemeine geredet haben. Nicht von der Gemeinde, weil dieser Begriff auch missverstanden werden kann, weil der Begriff auch von Ortsgemeinden genutzt wird. Sondern sie haben gesagt, um uns davon zu unterscheiden, benutzen wir den Begriff Gemeinde. Und den benutzen wir überall dort, wo es darum geht, dass Christus das Haupt und gleichzeitig unser Bruder ist und wir als Geschwister, Brüder und Schwestern miteinander sind. Er ist das Ebenbild, das Ikon des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Thron oder Herrschaften oder Mächten oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Vorweg darf ich sagen, dass genau diese Begrifflichkeiten im dritten Jahrhundert in den Kirchen, die langsam Staatskirche werden, zu erbitterten Schwierigkeiten führt. Weil zu klären ist, ob denn Jesus Christus Erstgeborener ist. Und damit ist er nicht Homoousias, gleicher Substanz wie der Vater, sondern er ist ja bereits Geschöpf. Und wenn er Geschöpf ist, dann kann er nicht gleichzeitig Gott sein, weil er geschaffen ist und nicht gewesen ist. Und diese Frage, ist er gewesen von Anfang an oder ist er geschaffen, aber dann heißt es nach dem Anfang, ist eine der größten Streitereien der Kirche des 3. und 4. Jahrhunderts und wird im Bekenntnis zu Nicäa 324, 27, 21 festgelegt. Großer Streit in der ersten Kirche. Hier hat man sich darüber noch keine Gedanken gemacht. Aber deutlich wird gemacht, er ist vor allem, in allem und alles ist durch ihn, auf ihn hin geschaffen worden. Und dann kommt der zweite Teil. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Also ein Szenenwechsel aus dem großen Kosmos hin in die Ortsgemeinde damals im ersten Jahrhundert in Kolosse. Er ist das Haupt des Leibes, welches die Ekklesia ist. Er, niemand anders sonst. Auf nichts anderes bezieht sich und besinnt sich die christliche Gemeinde. Das wird kurz und knapp mit diesem einen Satz deutlich. Und dann kommt ein drittes Thema. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten. Dann haben wir wieder den Begriff Erstgeborene. Das heißt, es wird auch deutlich, dass sich jetzt etwas an Bogen spannt vom Anfang der Schöpfung bis zum Ende der Erlösung. Denn so wie er am Anfang der Erstgeborene war, sagt dieser Text, ist er, der am Anfang war, auch der Erstgeborene vom Ende. Er war der Erste, der den Tod überwunden hat, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder am Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Denn es hat Gott wohlgefallen. Hat wohlgefallen, ist ein Begriff, der leider auch in der deutschen Sprache nicht mehr so recht einen Platz finden mag. Ein kleiner Seitenhieb ist es, den ich vermute. Ich habe ihn nicht absichern können, aber es liegt einfach sprachlich zu nahe. Ein kleiner Seitenhieb gegen die römische Kultur. Denn es gibt einen Satz, der in den römischen Büchern immer wieder zu finden ist und der übrigens auch bei Asterix und Obelix auftaucht. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo wieder einmal das Piratenschiff dann zum Kentern gebracht wird. Und wenn ihr da mal drauf achtet, werdet ihr dort dann diesen Schwarzafrikaner oben finden im Ausguck, der als letzter untergeht. Und er wird den Satz sprechen, Iter Deus Placuit. Und den Satz noch weiter fortführen. Aber es ist auch ein Fortsetzungswitz, sag ich mal, bei Asterix und Obelix, dass dieser Satz gesprochen wird von diesem Schwarzafrikaner. Iter Deus Placuit. So hat es den Göttern wohlgefallen. Sie haben es so gewollt. Oder man könnte auch übersetzen, das ist nun mal das Schicksal, das die Götter uns bestimmt haben. Iter Deus Placuit. Und jeder, der an dieser Kultur gelebt hat und diesen griechischen Text gehört hat, wird, für mein Empfinden, ohne jeden Zweifel, genau diese Parallele für sich auch hören müssen. Denn es hat Gott wohlgefallen. Und damit wird auch eine Gegenposition festgelegt, dass es eben nicht die römischen Götter sind, denen es gefallen hat, sondern dass es diesem Gott des Alten Testamentes und diesem Gott, der in Christus deutlich wird, wohlgefallen hat, dass in Christus alle Fülle, und auch dort ist das Griechische sehr deutlich, da steht nämlich pan to pleroma. Und wenn man wirklich etwas ausdrücken will, was so voll ist, dass es nicht mehr voller sein kann, dass die Fülle überfließende Fülle ist und umfassende Fülle, die nicht mehr voller gemacht werden kann, dann sagte man im Griechischen pan to pleroma. Mehr geht nicht. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle überfließend wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel. Und er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Bilder über Bilder, die in diesen wenigen Versen hochkommen. Ich kann nur ein paar von denen in tiefen Bohrungen beschreiben. Ich hätte noch genug Themen für eine zweite halbe Stunde. Aber wir merken vielleicht, dass es wichtig ist, solche Bibeltexte auf uns wirken zu lassen und einmal auch zu sehen, welche Bilder vor unserem inneren Auge aufsteigen. Und wenn wir heute Abend mal feiern, dann eben mit dieser Erinnerung, es gibt nur einen Kyrios, einen Herrn, Jesus Christus. Er ist der Erste, er ist gewesen und er wird sein. Und am Ende dieser Tage, am Ende dieser Welt wird er wieder der Erste sein, der die Erlösung erlebt hat und gebracht hat, als unser Bruder. In ihm und durch ihn wirkt alles in dieser Welt. Darauf soll unser Blick fallen. Das ist die Haltung, aus der heraus wir arbeiten und leben sollen, in der Gemeinde und wo immer wir hingehören. Als Menschen, die versöhnt sind durch ihn, die Frieden erleben durch ihn, durch sein Blut am Kreuz. Amen. Zieht sich theologisch durch, wenn man einfach dann die Paulusbriefe anguckt, dass er immer der Herr ist. Aber immer auch deutlich wird, er ist Bruder. Also es ist von der ganzen Art, wie beschrieben wird, wie es gesagt wird, immer wieder ausgedruckt, dass er uns zum Bruder wird. Dass wir eben nicht einen Herrn anbeten alleine, der unerreichbar über uns ist, sondern dass er immer wieder auch tatsächlich zu uns kommt, uns begegnet und auf Augenhöhe. Also das ist... Ja. 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 Vielleicht eine weitere Predigt wert, ne? Und es kann nämlich was Wunderbares sein, wenn man einen wirklich beeindruckenden großen Bruder hat. Wenn man jemanden hat, der genau weiß, ich hau dich raus, egal was passiert, ich bin für dich da. Wenn ich jemanden habe, der aber gleichzeitig auch sagt, ich kann dir in die Augen gucken, auf gleicher Höhe. Und doch bin ich anders als du, ganz anders. Ein großer Bruder ist ganz anders. Aber er ist nicht Herrscher über mich. Und das kann etwas Wunderbares sein. Aber das Thema geht weiter. Das ist gut, wenn wir auch weiter darüber nachdenken. Jetzt hören wir längst ein Lied. Und dann erleben wir das Abend. Mich hat herzlichst danach verlanget, dieses Mahl mit euch zu feiern, bevor ich leide. Das sind Worte aus dem Lukas-Evangelium, in denen wir etwas finden an Haltung, die Jesus gelebt hat, an dem Abend, als er mit seinen Jüngern das Passamahl gefeiert hat. Mich hat sehnsüchtig danach verlanget. Mit Sehnsucht, mit tiefem Wunsch, feierte er dieses Passamahl direkt vor seiner Passion. Und er sagte auch, dass er dieses Mahl nicht mehr feiern wird und dass er nicht mehr Wein oder Saft, Traubensaft trinken wird, bis das große Passamahl im Reiche der Himmel gefeiert wird. Und macht damit auch deutlich, dass es eine Pause gibt und einen Bogen gibt, der gespannt wird bis an das Ende dieser Welt. Dieser Bogen spannt sich über 1960, 70 Jahre. Und die Spannung gilt auch heute noch. Eingeladen zu sein, zu einem Mahl, das deutlich macht, es gibt eine Geschichte dieses Gottes mit seinem Volk lange vor uns. Eine Geschichte mit einer Tradition, die nicht unserer entspricht, weil wir keine Juden sind. Es macht deutlich, dass wir in einer Tradition stehen, die nach vorne noch offen ist, weil wir nicht wissen, wann dieses Mahl im Reiche der Himmel gefeiert wird. Das heißt, da kommt noch was. Es ist offen. Und wir können Teil dieser Geschichte sein. Am Ende des Passamahls mit den ganz bekannten Ritualen, die dazugehörten, bei denen unter anderem mehrfach das Brot durch die Reihen gereicht wurde, nahm Jesus noch einmal das Brot, sprach das Dankgebet, brach es und gab es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch dahingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis oder anders besser übersetzt, zu meiner Vergegenwärtigung. Und genauso nahm er danach noch einmal den Kelch, sprach das Dankgebet darüber und gab den Kelch seinen Jüngern mit den Worten: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. So oft ihr daraus trinkt, tut dies zu meiner Vergegenwärtigung. Und das tun wir als christliche Gemeinde. Wir tun es, wie Menschen in den letzten fast 2000 Jahren es getan haben. Wir tun es als Menschen, die eingeladen sind. Und jeder, der für sich sagen kann, ich will antworten, ich will erleben, was das mit mir machen kann und was das in meinem Leben bedeuten kann. Jeder, der noch so fragend oder unsicher oder unwissend sagt, ich will, ist von Herzen eingeladen, dieses Mahl zu teilen und sich damit auch verbunden zu wissen mit einer großen Schar an Menschen auf der ganzen Welt, in der ganzen Geschichte. Die Schwestern und Brüder sind für uns bei dem einen Herrn Jesus Christus. Ich möchte für das Brot danken. Ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, du hast nicht nur gepredigt. Du hast nicht nur das Leben mit deinen Jüngern und Menschen geteilt, du hast uns auch Bilder gegeben und Momente, die alle unsere Sinne ansprechen und damit auch die Kraft und die Macht haben, dass etwas in uns ganz gegenwärtig zu erleben und zu spüren ist. Und darum bitte ich dich, Herr, dass wenn wir das Brot nehmen, brechen, es schlucken und kauen, dass wir erinnert werden an deine Gegenwart, die so real in unserem Leben sein soll, wie dieses Brot, das wir gerade kauen und essen. So bitte ich dich darum, Herr, dass wir das verstehen, soweit wir es verstehen können, bei all dem Geheimnis, das dabei bleibt, dass du bereit warst, deinen Leib zu geben, dass du bereit warst, am Kreuz zu sterben, damit wir frei werden von Schuld, damit wir frei werden von Verirrungen, die dazu führen, dass wir den Weg zu Gott, unserem Vater, nicht finden können. Und wir danken dir dafür, Herr, dass du uns diesen Weg wieder zeigst und geebnet hast. Zu Gott, dem Schöpfer unseres Lebens, dem ewigen Vater. Danke für dieses Zeichen. Danke für die Liebe, die darin deutlich wird. Danke, dass du als unser Bruder bereit warst, loszulassen und dich hinzugeben in Liebe für uns. So segne dieses Brot an uns. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Jesus Christus spricht: Das ist mein Leib, der für euch dahingegeben ist. Tut dies zu meinem Gedächtnis, zu meiner Vergegenwärtigung. Und wir wollen für den Kelch danken. Ich bitte, dass wir auch dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wenn man Passamahl feiert, wird sehr schnell deutlich, welchen Ausdruck der Verbundenheit und der Freundschaft der Kelch zum Ausdruck bringt, der durch die Reihen geht. Und wer das Passamahl feiert, der wird immer wieder daran erinnert, dass dieser Kelch verbunden ist mit dem Dank an den Schöpfer unseres Lebens, an Gott, unseren Vater. Und das, was er wachsen lässt, an dem wir uns erfreuen können. Und wer den Kelch trinkt, der wird daran erinnert, dass der eine Kelch da steht auf dem Tisch für den Propheten Elia, der kommen wird und kommen soll. Wenn wir den Kelch teilen, dann erinnert uns es daran, dass du dieses Bild weitergeformt hast und nicht nur ein Bild uns gegeben hast, sondern zum Ausdruck bringst, dass du damit einen neuen Bund schließt mit uns, mit denen, die Brot und Kelch annehmen und dazu ein Ja sagen. Ich möchte danken dafür, Herr, dass du mit diesem Zeichen mit uns einen Bund schließt, der über diese Welt hinaus Bedeutung und Wirkung hat. Ich möchte dir dafür danken, Herr, dass dieses Ja von dir zu uns über diese Welt hinaus Bestand hat. Und dass an den Gräbern, an denen wir Abschied nehmen müssen von Menschen, die wir lieb haben, es uns daran erinnert, dass wir sie hingeben in deine Wirklichkeit und deine Welt, die wir nicht schauen können. Und da selbst dann auch dieses gelten wird. So möchte ich dir danken für dieses Zeichen, für diesen Kelch, der uns erinnert an dein Blut, das geflossen ist. Und möchte dir danken dafür, dass wir sehen und schmecken können, wie gut du es mit uns meinst. Hilf, dass wir das verstehen, staunen, annehmen können als dein Handeln für uns. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Jesus Christus spricht: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. So oft ihr daraus trinkt, tut dies zu meinem Gedächtnis, zu meiner Vergegenwärtigung. Lass uns gemeinsam singen das Lied: Ich traue auf dich, o Herr. Ich wünsche uns, dass dieses Lied in den nächsten Tagen und Wochen mit uns geht. Und dass wir beim Geschmack des Brotes, beim Schlucken des Saftes, in Erinnerung immer wieder an dieses Lied denkt und es mitnimmt als eine Sicherheit, eine Gewissheit, die in uns etwas bewirken und zu einer Kraft werden kann. Bei den Abendmahlsgottesdiensten legen wir auch eine Kollekte zusammen. Sonst tun wir das nicht. Wir sammeln gerne und viel Geld in unserer Gemeinde, aber dies geschieht unsichtbar, nämlich mit der Bitte und Ermutigung, durch Daueraufträge oder eben auch Barspenden die Gemeindearbeit zu unterstützen. An den Abendmahlsonntagen sammeln wir aber ganz bewusst öffentlich, und zwar für andere Projekte, nicht für uns. Die Kollekte am heutigen Abendmahlsonntag ist bestimmt für die Caritas-Sozialberatungsstelle in der Oldenburger Straße. Und da bin ich fast wieder auch bei Asterix und Obelix, denn es gibt fast keine Sozialberatungsstellen mehr. Aber dieses kleine gallische Dorf im Norden, in der Oldenburger Straße, das mag irgendwie nicht untergehen. Diese Sozialberatungsstelle ist überlaufen jeden Tag mit Menschen, die Probleme haben. die in sozialer, finanzieller Not sind. Und seit vielen Jahren gibt es dort eine Mitarbeiterin, die in einer beeindruckenden Art und Weise und mit einer unglaublichen Kompetenz und Energie für Menschen und Ratsuchende zur Verfügung steht. Frau Völk Cornelis. Katholisch, wie man katholischer nicht sein kann, dem Leben nahestehend, wie man näher nicht sein könnte, schafft sie es, in ihrer Art und Person immer wieder für Menschen ein ganz wichtiger Anlaufpunkt zu sein. Immer mal wieder hat sie ein oder zwei Kolleginnen, bis diese wieder abgezogen werden. Und sie steht wie ein Fels in der Brandung seit über 20 Jahren für Sozialberatung in Moabit. Auch wir schicken seit Jahren Leute konsequent zu ihr, wenn die von uns mal 10 Euro brauchen. Weil wir sagen, wenn es ein Problem gibt, dort lässt es sich klären. Wenn es sich nicht klären lässt, gibt es dort auch Geld. Aber wenn Frau Völk Cornelis einen Menschen einmal Bein gewaschen hat, in seinen Anschauungen und Aussagungen und dem Geld, was er möchte, den Problemen, die er hat, dann gibt es eine Art von Klarheit, die ist beeindruckend. Und sie weiß, wer wirklich Hilfe braucht und sie weiß, wer schmarotzt. Denn auch solche gibt es zuhauf. Wir verweisen grundsätzlich auf die Oldenburger Straße. Und jeder, der von uns an der Stelle etwas will, was wir ihm nicht geben können, wird von uns dorthin geschickt und hat dort offene Arme, wenn er dann ankommt. Manche kommen nicht an, sondern versuchen es bei der nächsten Gemeinde. Viele kommen an und ihnen wird geholfen. Wir wissen uns an der Stelle zusammen in einem großen sozialen Netz mit anderen Trägern und Einrichtungen in Moabit und Berlin, mit denen wir gemeinsam arbeiten und handeln. Und deswegen als Zeichen dieser Verbundenheit die heutige Kollekte für diese Sozialberatungsstelle, die wir jetzt zusammenlegen. Ein anderes Thema möchte ich aber auch noch ansprechen, das mit uns selber, mit unserer eigenen Arbeit zu tun hat. Heute Morgen um 20 vor 11 bekam ich einen Anruf von Herrn Pawlowski. Er ist an der Bezirksverordnetenversammlung, also kurz BVV, einer der wichtigen Menschen für die FDP. Die FDP steht unserer Arbeit in der Regel nicht nahe, nicht wirklich, kann man nicht behaupten. Dass ich als Pastor auch Gottesdienstverantwortung habe, hat der Herr Pawlowski, glaube ich, nicht im Blick. Aber ich habe mich trotzdem über seinen Anruf gefreut. Denn es ging um die Frage, wie politisch gehandelt werden soll, ob der Zukunft des Projektes Hutten Kids & Co. Seit 5 Jahren betreiben wir dort in der Bibelstraße gegenüber des wunderschönen Meilenwerks mit seinen tollen Autos eine Arbeit für sozial problematische Kinder, die dort auch in diesem Hutten Kids zu Hause sind. Überwiegend arabischer Abstammung, Großteil libanesische Familien. Und wenn sie an der Stelle nicht noch irgendein anderes Halteseil knüpfen können für sich, werden viele von denen zwangsläufig irgendwann bei Roland auftauchen, in der Jugendstrafvollzugsanstalt Plötzensee. Denn viele dieser Jugendlichen werden kriminell, gewalttätig und strafauffällig. Und dieses Projekt Hutten Kids & Co. gibt diesen Kindern eine Zukunft. Das Projekt selber hat keine Zukunft. Wir haben keine Förderung über das Jahr 2008 hinaus und wir kämpfen im Augenblick verzweifelt mit allen politischen Akteuren, eine Zukunft für dieses Projekt zu finden. Und ich finde es dann auch spannend, wenn selbst an einem Wochenende ein Jugendstadtrat samstagabends um 8 bereit ist, mit einem privat zu telefonieren, um dieses Projekt in irgendeiner Art und Weise abzusichern. Ich finde es ein schönes Zeichen, wenn ein FDP-Mitglied am Sonntagmorgen um kurz vor 11 mit einem telefoniert, um zu sehen, welche Linie wir haben können. Und ich weiß, morgen wird es weitere Telefonate geben mit den Grünen und mit der SPD, selbst mit der CDU, die solchen Projekten gegenüber überhaupt nicht positiv offen sind. Ich hoffe, dass wir in wenigen Wochen sagen können, dass die Zukunft von Hutten Kids gesichert ist und dass wir das Projekt nicht mehr als Projekt betreiben, sondern als gesicherte Maßnahme über mehrere Jahre mit einer klaren finanziellen Grundlage. Ich hoffe, das gelingt, was im Augenblick bei Kiebitz möglich geworden ist. Kiebitz ist als Kinder- und Jugendeinrichtung nächstes Jahr gesichert in der neuen Kinder- und Jugendeinrichtung Berlichingenstraße 8 bis 11. Das Haus wird gebaut. Und wer einfach Lust und Freude hat und Zeit hat, fahrt mal in der Berlichingenstraße vorbei. Ihr werdet die Baustelle sofort erkennen, als einzige. Und was ihr dort findet, auf einem riesengroßen Gelände, ist ein Ort, an dem wir als Betania Verantwortung übernehmen für Kinder und Jugendliche. Und wir sind an dieser Stelle mit die wichtigste wirklich Einrichtung und Anlaufstelle für ganz viele hochproblematische Kinder und Jugendliche in diesem Stadtteil. Und ich finde es toll, dass es klappt. In dieser Woche hatte ich ein Gespräch mit Herrn Völker von Siemens Turbinen Und Herr Völker hat zugesichert, dass wir auch den lange ersehnten und erwünschten S-Bahn-Wagen kriegen. Alle Versuche, ihn zu bekommen, sind gescheitert. Herr Völker meinte, kein Problem, er hat da noch einen Kumpel, der hat ein Riesengelände mit 10.000 Quadratmetern, da stehen ungefähr 80 verschiedene solche Geräte drauf, einen davon wird er bei ihm loseisen und da er spezialisiert sei mit seiner Einrichtung auf Turbinen mit 300 Tonnen Gewicht, die durch Moabit zu transportieren, dürfte so ein S-Bahn-Wagen auch kein Problem mehr sein. Das haben die Leute, denen ich das dann geschrieben habe, aus dieser Arbeitsgruppe überhaupt nicht geglaubt, dass sowas möglich wäre. Es ist möglich und es wird vermutlich geschehen. Und auch ein 14 Meter hoher Kletterturm, der es den Leuten ermöglichen soll in Moabit, dass sie selber Verantwortung übernehmen, dass sie eine Ausbildung machen zum Helfer, mit Zusammenarbeit mit dem Deutschen Alpinisten-Alpine-Verein, Sektion Berlin-Mitte, dass es möglich ist, dass Kinder und Jugendliche Verantwortung übernehmen und selber ausgebildet werden, qualifiziert werden, um für andere dann die zu sein, die sie am Seil halten und damit für ihr Leben verantwortlich sind. Selbst dieses Projekt scheint, so wie es aussieht, im Jahre 2009 umzusetzen zu sein, in diesem Falle auch wieder über Siemens und die bundesweite Siemens-Stiftung. Ich finde, das sind ganz beeindruckende Zeichen, dass etwas geschieht, etwas möglich wird, unter Zittern und Bangen, aber Stück für Stück sich etwas abzeichnet, wo ich einfach euch bitte, weiter dafür zu beten, daran zu glauben, dass das auch ein Arbeitsbereich ist, in dem Bethania sich engagiert, Verantwortung übernimmt und auch gesehen wird. Und was sonst noch so in Bethania passiert, erfahren wir jetzt von Mirjam Ekelmann.
Das ist ja fast wie im Fernsehen hier. Genau. Weitere Informationen. Wir beginnen wie immer mit den Geburtstagen der Woche. Das sind drei Damen, die in dieser Woche Geburtstag haben. Morgen haben Angela Würtele und Bettina Wächter Geburtstag und einen Tag später, am Dienstag, die Erika Koglini. An dieser Stelle schon mal vorab herzlichen Glückwunsch und wir anderen können euch dann ja gratulieren, wenn ihr den Geburtstag habt. Und ich möchte an dieser Stelle auch grußlos werden von Elfriede Damm, mit der habe ich gestern telefoniert. Die meisten werden wahrscheinlich wissen, dass sie ins Krankenhaus gekommen ist. Sie war gestürzt und erholt sich jetzt von dem, was ja ihr zugestoßen ist. Sie war aber ganz munter und lässt euch grüßen, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis sie hier wieder auftaucht. Ja, zu den Veranstaltungen der kommenden Woche. Wir haben montags bis freitags immer eine Gebetszeit. Die findet auch in der kommenden Woche statt. Von 9 bis 9.15 Uhr gibt es die Möglichkeit, hier gemeinsam zum Gebet zusammenzukommen, nebenan im Raum der Stille. Dann gibt es morgen Nachmittag den Seniorentreff Ü55 um 15 Uhr und morgen Abend den Männerabend um 19.30 Uhr. Thema ist mir allerdings nicht bekannt, aber wie der Name sagt, die Männer sind alle herzlich eingeladen. Am Donnerstag haben wir eine besondere Veranstaltung, die es auch nur einmal im Jahr gibt. Da findet nämlich der Martinsumzug statt für alle Kinder hier in der Gegend, also auch eure Kinder und die Kinder, die hier wohnen. Also ich war noch nie dabei, ich werde dieses Jahr zum ersten Mal dabei sein und wir erwarten eine ganze Reihe Kinder.
Es wird brutal.
Ja, es wird rappelvoll, genau, also bringt eure Kinder auch noch, damit es noch voller wird. Und wenn viele Menschen zusammenkommen, gibt es auch immer eine Menge zu tun. Deshalb hat Carola Marquardt auch eine E-Mail rumgeschickt, die meisten, denke ich, auch bekommen haben. Und wir brauchen noch Mitarbeiter sowohl am Mittwoch, also einen Tag vorher zum Vorbereiten. Wir wollen mit den Kindern nicht nur den Umzug machen, sondern sie sollen auch was zu essen bekommen. Und dazu brauchen wir noch Leute, die das mit vorbereiten am Mittwochabend und am Donnerstag eben helfen, das Ganze auszuteilen und zu gucken, dass das Chaos ja nicht allzu sehr ein Chaos ist, sondern ein gewisses geordnetes Chaos ist und alle auch was zu essen bekommen. Wer gerne mitmachen möchte, kann mich auch ansprechen oder Carola ansprechen, die ist heute nicht da, aber man kann ihr dann schreiben oder sie anrufen. Oder wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr auch auf mich zukommen. Am Freitag ist um 10.30 Uhr die Kinderkrabbelgruppe für alle Kinder zwischen 0 und 3 Jahren. Und am nächsten Sonntag ist wieder Gottesdienst um 11 Uhr mit Volker Tepp. In 2 Wochen ist auch Gottesdienst. Da schon mal der Hinweis, dass wir da Gemeindestunden haben. Unter anderem findet da die Wahl der Gemeindeleitung statt. Ja?
Ich hatte 2 Mails umgeschickt mit der Bitte, mir Vorschläge zu nennen. 15 von uns haben davon Gebrauch gemacht, 40 nicht. Ihr könnt es noch tun, aber nur noch heute. Ich hatte auch geschrieben, dass es bis 31.10. sein soll, dass die Vorschläge gesammelt werden. Ich habe keine Schwierigkeiten damit, ich glaube ihr auch nicht, wenn wir heute auch noch das zulassen, dass Leute noch Vorschläge machen. Aber dann macht davon direkt bitte Gebrauch. Dann der zweite Hinweis, wenn jemand solche Mails von mir nicht bekommt, weil vielleicht die E-Mail-Adresse nicht stimmt oder er sie nicht im Verteiler ist, bitte sprecht mich darauf an, dann nehme ich euch gerne mit hinein. Und dritter Hinweis, Morgen Abend ist, glaube ich, Männerabend, aber gleichzeitig auch noch ein anderer Termin, nämlich Treffen der Religionsgemeinschaften, Abend, also ein gemeinsamer Kaminabend. Und zwar geht es morgen um das Thema, braucht Moabit eine religiöse Eingreiftruppe? Sprich, braucht Moabit ein Netzwerk, in dem die verschiedenen Religionen so dicht miteinander vernetzt sind und auch telefonisch, e-mailmäßig geschaltet sind, dass wenn es religiöse Konflikte gibt, sofort Handlungsfähigkeit herbeigeführt werden kann. Wichtiges Thema aufgrund verschiedener Unruhen in anderen Ländern, die bislang bei uns gut ausgegangen sind. Da wollen wir uns morgen Abend um 19 Uhr diesem Thema annähern. Und deswegen auch dort herzliche Einladung zu kommen. Jeder Mann, jeder Frau ist da wirklich herzlich gerne gesehen.
Ja, und eine letzte Information oder einen Termin, der nicht bei uns stattfindet, sondern in der Gemeinde Berlin-Wannsee. Nächsten Freitag gibt es dort eine Lesung. Und zwar ist dort eine Schriftstellerin eingeladen, die Claudia Schreiber heißt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal von ihr gehört hat. Ich habe tatsächlich schon mal ein Buch von ihr gelesen. Und zu dem wird sie, glaube ich, auch referieren. Das heißt, ihr ständiger Begleiter. Sie hat schon auch ein anderes Buch geschrieben, das heißt Emmas Glück. Ist auch, glaube ich, ziemlich bekannt. Da schreibt sie oder erzählt sie von ihrer eigenen Lebensgeschichte auch in der Baptistengemeinde, wie sie da aufgewachsen ist. Und das waren nicht nur gute Erlebnisse, aber sehr interessant geschrieben. Und ich denke, das, was sie an dem Abend erzählen wird, wird auch sehr interessant sein. Ich werde draußen das Plakat dazu aufhängen. Also nächsten Freitag in der Gemeinde Berlin-Wannsee um 19.30 Uhr und gegen einen kleinen kurzen Beitrag ist man dann dabei. Ja, wir sind am Ende, fast am Ende des Gottesdienstes. Ich sage euch noch, wer bei der Gestaltung mit dabei war des Gottesdienstes. Das war einmal Carsten Henkel am Klavier, Valerie hat für uns gesungen und Volker Tepp hat die Predigt gehalten und mein Name ist Mirjam Epelmann. Ich lade euch jetzt noch ein, hinterher leider nicht zum Mittagessen, wie wir das sonst gewohnt sind. Für heute hat nämlich keiner gekocht, aber wir können trotzdem noch hier bleiben, Kaffee trinken und Tee trinken. Ich denke mal, das wird auch hier draußen stattfinden, nicht in den Räumen, aber man kann auch reingehen, wenn es zu kalt ist. Damit ist auch verbunden, dass ich euch herzlich einlade und ermutigen möchte, euch auch zu beteiligen an Vorbereitungen, zum Beispiel Kaffee kochen und Tee kochen. Das passiert ja nicht von alleine, sondern muss jeden Sonntag jemand früher da sein und das machen. Das klappt auch ganz gut, aber wir brauchen auch natürlich immer wieder Verstärkung. Und auch was das Essen kochen anbelangt, da hängt in der Küche auch eine Liste und da könnt ihr euch eintragen. Ja, dann werden wir jetzt gemeinsam singen und uns unter den Segen Gottes stellen. Und wir stehen auch dazu.
Gegenwart an. Vertrauen darauf, dass du mit uns gehst, dass du immer schon bei uns warst und genauso auch bei uns bleiben wirst. Auch wenn unsere Sinne das vielleicht nicht gesehen, nicht gehört, nicht gespürt haben. Aber ebenso bitten wir dich darum, dass du unsere Sinne öffnest, wir deine Gegenwart wahrnehmen und erkennen und uns darüber freuen können, dass du uns wichtig erachtest und wir in deinen Augen wertvoll sind. Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, bis er wiederkommt. Amen. Nehmt noch einmal Platz, wir hören ein letztes Musikstück von Carsten und dann Tee und Kaffee.